Hare Krishna. Liebe Freunde, liebe Devotees und liebe Skeptiker, die sich erstmal mit der ganzen Sache beschäftigen möchten und dann zu einem Urteil zu kommen. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Sonntagsfest, was unsere letzte Möglichkeit ist, uns vor dem großen Festival am Samstag zu treffen und unter Umständen in diesem Kreis, das heißt im Tempel, spirituell zu orientieren. Deswegen möchte ich gerne das, was ich heute präsentiere, nicht meinem Notizbuch entnehmen, in dem eine andere Vorlesung skizzenhaft drinsteht, sondern möchte euch und uns alle vorbereiten auf das kommende Festival am Samstag, Beginn 14.30 Uhr auf dem Otto-Kay. Oder, sorry, U2-Kay. Klingt fast ähnlich. Also, wenn man einmal so einen Fehler im Vokabular drin hat, dann wiederholt er sich. Das Ratha Yatra Festival ist ein Festival, was um die ganze Welt herum stattfindet, und ich glaube, dass die meisten in diesem Kreise von diesem Festival schon gehört haben. Das zentrale Thema dieses Festivals ist Mercy, Barmherzigkeit. Diejenigen, die sich mit spirituellen Leben befassen, wissen, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt zur Erhebung. Der eine Weg, den man als den aufsteigenden Weg betrachtet, den Avarohapanta, und den anderen, den man als den herabsteigenden Weg ansieht. Bei dem ersten Weg kommt es auf die eigene Qualifikation drauf an, auf die Bemühungen, die man unternimmt, beziehungsweise auch dann auf die Fehlschläge bei diesen Bemühungen. Beim ersten Weg ist es ausschließlich von Bedeutung, wie viel du im Einzelnen drauf hast. Hare Krishna, um es mal so ganz böse und frech zu sagen. Bei dem zweiten Weg wird die Perspektive umgedreht. Bei dem zweiten Weg ist in dem Sinne deine eigene Qualifikation nicht so wichtig wie die Qualifikation dessen, den du erreichen möchtest, also Gottes Qualifikation. Und Gottes oder Krishnas Qualifikation ist, dass er unendlich barmherzig ist und in der Lage ist, überall hinzukommen, um die bedingte Seele dort zu treffen und abzuholen, wo sie gerade ist. Es gibt in der klassischen indischen Philosophie immer eine Analogie für ein schwieriges philosophisches Konzept, und ich möchte euch diese Analogie gerne geben. Es wird die Frage gestellt, worin der Unterschied zwischen dem Affenweg und dem Katzenweg ist. Wahrscheinlich sagt euch beides wenig, und deswegen muss ich es illustrieren. Beim Affenweg, es geht bei beiden Wegen um die Transportationsfrage des Jungen, Äffchens oder Kätzchens. Und beim Affenweg ist es so, dass sich das kleine Affenkind, meistens mit einem überdimensional großen Kopf ausgestattet und kleinen Händchen und schwachen Ärmchen, an der Affenmutter festklammert, meistens so am Bauch. Wenn die Affenmutter dann mit einer großen Geschwindigkeit durch den Wald jagt, muss das kleine Äffchen alle nur erdenkliche Kraft aufbieten, um nicht abgeschüttelt zu werden. Manchmal findet man in Indien Affenkinder, denen das einfach zu anstrengend war. Die liegen verlassen als Waisenkinder am Straßenrand und sind auf Gottes Gnade angewiesen. Der Katzenweg ist ein anderer. Die Katzenmutter, die stark ist, einen kräftigen Kiefer hat, transportiert ihr Junges ganz anders. Das Katzenjunge muss sich nicht festklammern an der Katzenmutter. Nein, die starke Alte kommt, nimmt ihr Katzenkind hinten am Genickfell und bildet einen Kieferverschluss und trägt dann das Katzenjunge in Sicherheit oder wohin auch immer es hingeht. Welchen von den beiden Wegen haltet ihr für sicherer? Das ist eine unsere in philosophischen Fragen ausgebildete Kantika Sevika sagt, den Katzenweg. Warum? Das kann nicht abfallen, sagt Kantika Sevika, weil hier das Prinzip gilt, wo das Starke für das Schwache sorgt. Ich war einmal in Brindavan und bei unserem Brindavan-Tempel und dort schlägt zu jeder vollen Stunde ein sogenannter Choki da mit der Glocke die Zeit an. Peng, 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 peng. Meistens verzählen sie sich und es ist nicht ganz, es ist halt Indien, aber man hat die Idee, es ist jedenfalls jetzt eine volle Stunde. Und der Choki da war also gerade am Schlagen. Peng, peng, peng. Als eine Affenmutter, die in der Nähe der Glocke geschlafen hatte, wie es in Indien auch vorkommt, fürchterlich schockiert wurde, ihr Kleines sich also hastig unter die Brust knallte, peng, das Kleine wusste, worum es geht, eine rasende Affengalopp, hielt sich fest und dann legte die Alte schon los, sprang mit einem Riesensatz vom Tempelgebäude zu dem Gurukul Schulgebäude rüber, wo sie also wirklich mit einem unglaublichen Ruck absetzte im Tempel und verlor dann das kleine Affenkind, was also sich nicht mehr halten konnte, weil es zu stark war. Und das Affenkind klatschte direkt vor mir, die ich da friedlich einherchantete, Hare Krishna, peng, auf dem Boden. Und da wurde ich dann überzeugt, dass der Affenweg unsicher ist und der Katzenweg sicherer. Ich muss sagen, ich habe tief darüber nachgedacht und möchte euch das Ergebnis gerne präsentieren. Wenn du getragen wirst von der Barmherzigkeit Gottes, darum geht es ja, ist es wichtiger und schöner, Hare Krishna, Haribol, unsere Ayurveda-Therapeuten kommen hereinspaziert mit lächelndem Ayurveda-Miene. Schön, euch zu sehen. Hare Krishna. Wenn wir getragen werden von der Barmherzigkeit des Höchsten, die uns dort abholt, wo wir gerade sind, haben wir höchstwahrscheinlich mehr Erfolgschancen in unserem spirituellen Leben, als wenn wir uns, sagen wir mal, aus eigenen Bemühungen anstrengen, unsere Sinne zu kontrollieren, unsere Gedanken zu kontrollieren, unser Herz zu reinigen von materiellen Wünschen und all diese hohen Dinge tun. Im Augenblick, wo die Barmherzigkeit Krishnas in unser Herz hineinkommt und uns mit Enthusiasmus und spiritueller Freude und Energie erfüllt, sind wir in der Lage, das zu tun, was wir vorher, als wir nicht von diesem göttlichen Strahl berührt worden und erfasst worden, nicht mal in unseren kühnsten Träumen uns vorstellen konnten. Die Mercy Krishnas, die Barmherzigkeit Krishnas, ist wesentlich stärker als unsere Bemühungen, die wir jemals machen können. Denn stellt euch bitte einmal die Frage, wie frei seid ihr eigentlich? Inwieweit steht es euch eigentlich frei, euch aus eigenen Stücken zu etwas aufzuraffen, was ihr bis anhin nicht erreicht habt? Ich weiß, in meiner Zeit war es modern zu sagen, dass man sehr frei ist. I am free, I can do what I want any old time. Also das war meine Lieblingsmusikkapelle von damals. Ich bin völlig frei, ich kann das tun und lassen, was ich will, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Stimmt das aber? Es gibt so viele Faktoren im Leben eines Menschen, die ihn beengen und die ihn, wie soll ich mich ausdrücken, prägen. Zum Beispiel das, was man in der Kindheit erlebt hat, ob positiv oder negativ, prägt einen, ob man es will oder nicht. Ich habe gerade eine unglaubliche psychologische Studie gelesen, wo gesagt wird, dass die Kinder, die in der Pubertät ihre Eltern am meisten hassen, ich werde nie wie mein Alter werden, dass genau diese Kinder meistens genau die Charakterzüge aufnehmen, wie ihre verhassten Eltern. Hare Krishna. Kriegsgegner, die also immer gegen die blöden Kriegstreiber angehen, ich bin übrigens auch gegen Krieg, sind meistens die militantesten und intolerantesten Typen, die es gibt, die bereit sind, einen zusammenzunageln, wenn man mal einer anderen Meinung zufällig ist. Das, womit wir uns im Gegenteil beschäftigen, dem Verhassten, Weggeschobenen, wird meistens über einen Umweg von hinten her, vom Rücken, auf uns aufspringen und von uns Besitz ergreifen. Wie frei sind wir wirklich? Selbst das, gegen das wir kämpfen, was uns unfrei macht, scheint uns nach dieser Betrachtungsweise in gewisser Weise zu verfolgen. Ich habe dazu einen kleinen Umweg, aber actually, das werde ich jetzt mal nicht machen, sonst mache ich mich so unbeliebt, dass ich nie wieder in der Schweiz eingeladen werde. Ich hatte noch so ein Beispiel, aber das wird zu sehr ins Ego drücken. Verzichten wir drauf. Wir werden durch uns, wenn wir ein bisschen philosophisch denken, dann werden wir durch unser Karma bestimmt. Das heißt, Reaktion auf bereits vorangegangene Handlungen kommen und drücken uns in eine bestimmte Richtung. Wir denken vielleicht, ach, das ist abgeschlossen. Ich habe vor langer Zeit damit Schluss gemacht. Aber die Reaktion auf diese Tätigkeit, die wir getan haben, verfolgt uns wie ein Kalb, was hinter seiner Mutter herläuft. So wird das Karma-Gesetz in Indien volkstümlich beschrieben. Ein Kalb weiß immer genau, wo seine Mutter ist. Die findet die Mutter unter Tausenden von anderen Mutterkühen. Also folgt uns auch unsere Reaktion auf unser Tun, unser Karma. Genauso wie ein Kalb, was seiner Mutter nachläuft und sie findet und an ihren Euter saugt. So tun die Reaktion auf unser Tun an unsere Lebenskraft saugen und uns erschöpfen. Wir sind bedingt von vielen, vielen Faktoren. Ich habe jetzt mal Karma und Prägungen, die wir in der Kindheit bekommen haben, gesprochen. Ich könnte das noch weiter fortsetzen und ihr würdet alle missmutig sein und einen Riesenappetit auf das positive Festessen entwickeln. Deswegen, also nein, euer Appetit sei euch vergönnt, aber ich will hier mal aufhören. Wir sind so bedingt, allein dass wir einen physischen Körper und einen Geist haben, mit dem wir nicht identisch sind, die aber ständig Forderungen an uns stellen, treibt uns voran. Deswegen sagt die Krishna in der Bhagavad Gita, nur ein Mensch, der wirklich in bodenloser Illusion ist, denkt, er sei der Ausführende von Handlungen. Im Grunde genommen ist er wie ein Kreisel, der von einer Peitsche getrieben wird. Er wird getrieben durch die Gesetze der materiellen Natur. So, wie soll ein Mensch, der so getrieben ist, jemals in der Lage sein, aufzubrechen und den Pfad des spirituellen Lebens zu gehen, wenn nicht etwas außerhalb seines Gedankens, außerhalb seines Lebensprinzips reinkommt, ihn ermächtigt und ihm Flügel gibt, mit denen er über seine menschlichen Bedingtheiten hinwegfliegen kann. Das wollte ich nur so als Einleitung sagen. Das Festival, was wir morgen, was wir Samstag feiern, ist ein solches Festival, wo plötzlich von der spirituellen Welt ein unglaublicher Kraftstrom freigesetzt wird. Ein Kraftstrom, der alle erreicht, die einfach nur in der Nähe stehen. Ein Kraftstrom, der nicht auswählt, ist der qualifiziert, hat der toll die Schriften gelernt, ist der selbstbeherrscht und auf einer hohen Entwicklungsstufe. Nein, diese Karuna oder diese Kripa Shakti, diese Barmherzigkeit des Herrn, ist so machtvoll, dass sie unser Bewusstsein zum Erblühen bringen kann. Bitte schaut euch einmal unseren leeren Altar rechts an. Nicht auf der linken Seite, der ist ja gefüllt mit Gornitai, auf der rechten Seite. Seht ihr die tollen Blumen? Diese Blumen waren einmal in einer Knospenform gegenwärtig. Sie waren geschlossen. Man sah zu dem Zeitpunkt weder Duft, also man roch weder Duft, noch sah man diese sternähnliche Form. Diese Blumen waren in einem latenten Zustand, nicht sichtbar, nicht blühend. Sie waren einfach nur so ugly, wie sagt man in Deutsch, hässliche Knospen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Frühlingskraft in die Natur hingegangen ist, oder die Keimkraft, die ist in den Zweig mit den hässlichen Knospen hineingekommen und hat mit sanfter Gewalt diese Knospen zum Erblühen gebracht, sodass sie dann, wie soll ich mich ausdrücken, sprossen und dufteten und schauten. Liebe Devotees und liebe Freunde, dieses Phänomen passiert jeden Frühling. Ups. Zwei Eltern kommen, das wird glücken. Das Kind wird alles haben. jeden Frühling könnt ihr dieses Phänomen erinnern. Eine hässliche Natur, die abgemagert wie Strafgefangene dasteht, nachdem das Leichentuch des Winters geschmolzen ist und weg ist. Man denkt, da kommt nie was Gutes raus. Das sieht so depressiv aus wie der Gemütszustand meines Nachbarns. Dann jedes Jahr aufs Neue kommt plötzlich die Frühlingsschakti, will ich mal sagen, die Frühlingsenergie da rein. Und innerhalb von 3-4 Tagen, also wenn es ein richtiger Frühling ist, der nicht so zögerlich kommt, erstmal ja und dann nein, das gibt's ja heutzutage auch, aber wenn der mit voller Kraft kommt, grünt es und blüht es und zwitschert es bald und ist überall belebt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, von allen Jahreszeiten bin ich diese Zeit, das heißt der blütentragende Frühling. Das ist nicht umsonst so gesagt. Krishna mit seiner göttlichen Energie kann in unser Herz hineingehen, den besten Empfangsort für Krishna, und dort das Gottvakuum, was wir alle haben in unserem westlichen Zivilisationskreis, füllen, dass er diesen Platz wieder einnimmt. Und plötzlich werden unsere Sinne, unsere Intelligenz, unsere Emotionen belebt und zum Sprießen anfangen, wie eben dieses tolle Blumengesteck da. Also wer immer das gemacht hat, ja, es war Krishna. das war einfach super. Oder ist super. Kripa Shakti, das gibt einen Sanskrit-Ausdruck dafür. Kripa heißt so viel wie Mitgefühl und Shakti heißt Energie, Kraft, ein Kraftstrom. Kripa Shakti ist das, was zu bestimmten Zeiten plötzlich kommt. Zur Frühlingszeit zum Beispiel kommt diese Frühlingsenergie. Menschen sollen das auch spüren, die sind plötzlich so viril und sind so, ach ja, jetzt ist der Winter vorbei, jetzt ziehe ich mir mal endlich mal ein bisschen frische Kleidung an und springe in den Park hinein und so weiter. Diese bestimmte Kraft, die kommt zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten kommt sie zusammen. Diese Kripa Shakti oder diese, du könntest sagen, Mitgefühlsenergie, dieser spirituelle Kraftstrom, kommt besonders von all den Ereignissen, die es gibt, zum Jagannath Wagenfestival auf. Das Jagannath Wagenfestival möchte ich euch ganz kurz so von einer äußeren und dann einer inneren Perspektive beschreiben. Es ist so, dass Krishna in Vrindavan, einem wunderschönen, sagen wir mal, landschaftlichen Szenarium, seine Kindheitsspiele ausführte. Er tollte im Königreich der Liebe herum und hatte einen liebevollen Austausch mit den Gopis und den Gopas, seinen Freunden und Freunden, die so sehr an ihn angehaftet waren, dass wenn Krishna für die ganz kurze Zeit, die es hat, wenn er hinter Bäumen hervorgeht, wenn der mal so abwesend war, das ist ja eine ganz kurze Zeit der Abwesenheit, wenn zum Beispiel Ananda Chaitanya jetzt aufstehen würde und hinter der Säule gehen würde, für den kurzen Zeitpunkt, wo Krishna hinter einem Baum verschwand, waren die voller ekstatischer Sehnsuchtsgefühle nach Krishna, weil sie so sehr mit Krishna verbunden waren. Das ist ein Beispiel, was ich geben wollte, um das Ausmaß der ekstatischen Liebe zu Krishna in Vrindavan zu schildern. Die waren liebestoll, kann man nur sagen. Die waren liebesekstatisch, wenn man so will. Krishna verließ dann Vrindavan, ging erst nach Mathura und dann nach Dwaraka, wo er ein großer, wo er ein Prinz war. Dwaraka wurde errichtet durch seine Energie im großen Ozean und Krishna manifestierte dort 16.108 Paläste, in die er sich dann erweiterte. Hare Krishna, come in, please. Do you speak German or English? English, no German? Ein kleines Wort. Wir haben eine total professionelle Übersetzung. Oh, sorry, da mache ich den gleichen Fehler wie Jaigopal. We have a totally professional translation for you, which ordinary costs 1,000 francs for half an hour. You get it for free. You can please put your earphones on, and then I will speak in German, and you will get the translation if you wish. If you just want to experience the vibration like Madhava, then that is also all right. Verstehst du? Oh, yeah. I'm sorry. I'm extremely sorry. Tut mir leid. Was kannst du nicht? Hindi, Englisch, alles. Was? French also. Oh, sorry, Madhava. I'm very sorry. Please forgive me. So, Krishna ging also nach Dwaraka und manifestierte dort 16.108 Paläste und war in jedem einzelnen dieser Paläste in einer gesonderten Form gegenwärtig. Man könnte sagen, oh, das ist ein schöner Wechsel vom Land in 16.108 Paläste, toll. Aber Krishna war nicht zufrieden. Krishna sehnte sich nach der Liebe der Einwohner von Vrindavan zurück. Und deswegen lief er rief er oft im Traum die Namen der Bewohner von Vrindavan aus und hatte den großen Wunsch, nur in Vrindavan zu sein. Ich glaube, das könnt ihr so verstehen, kann man irgendwie sich so vorstellen. So, das Jagannath Wagen Festival feiert Krishnas Rückkehr aus den reichen, marmorverzierten, edelsteinbesetzten Palästen ins Königreich der Liebe nach Vrindavan. Krishna wird auf einen Wagen eingeladen, eigentlich in Puri auf 3 Wagen, aber wir sind ein bisschen arm hier in Zürich, wo alles so wahnsinnig teuer ist in der Schweiz. Wir haben also nur 1 Wagen, aber immerhin, die Idee ist die gleiche. Wird dann gezogen von seinen Devotees nach Vrindavan zurück, dem Königreich des Herzens. Das ist die Idee. Und diese Idee wird seit tausenden von Jahren gefeiert, die Rückkehr Gottes in das Herz. Das ist das Festival, was wir feiern am Utoke, oder wie immer das heißt dort. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit für alle von uns, und deswegen habe ich gesagt, Freunde sollen Freunde bringen, aber auch ihre Feinde nicht vergessen. Alle sollen kommen, um in die Atmosphäre dieses Festivals einzutauchen und an diesem spirituellen Ereignis teilzunehmen, was eben ein Ereignis ist, wo Kripa Shakti, der Gnadenstrom Gottes, sich auf der Erde an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt manifestiert. Ich möchte euch jetzt gerne zu diesem Punkt eine kleine Geschichte, die euch zunächst einmal fürchterlich erstaunen wird, erzählen. Mit dieser Geschichte werde ich ein Tabu brechen, was Mönche so an sich haben, also das zu machen. Es gab einmal an einem Wagenfestival in der alten Zeit ein Priester namens Balaram. Dieser Priester hatte viele gute Eigenschaften, aber eine nicht so gute. Er war wahnsinnig lustvoll und sehr zu Kurtisanen angezogen. Kurtisan ist das feine Wort für Prostituierte, was ich verwende. Dieser Priester hatte wie alle Priester, das ist eine Priesterstadt, Jagannath Puri, wo 50.000 Priester verschiedene Dienste haben. Einen speziellen Dienst, nämlich zur Zeit des Wagenfestivals würde er auf den Wagen steigen und Krishna mit einem Fächer, Chamara-Fächer, Luft zu fächern. Einmal im Jahr war das sein Service, sein Dienst, an den er auch sehr angehaftet war. So, nach einer liebestollen Nacht mit den Kurtisanen wachte dieser Balaram eines Morgens auf. Er war über und über mit Lippenstift und Augentusche bedeckt und war erschöpft. Und plötzlich wurde in ihm eine Erkenntnis wach. Zunächst einmal nur eine Ahnung und dann eine fürchterliche Gewissheit. Heute war der Tag, wo er seinen Dienst auf dem Wagen machte. Oh mein Gott, habe ich total verschusselt. Und jetzt, wie ich allein aussah, sehe, aber die Sonne steht schon hoch, die Wagen gehen gleich los. Und ohne zu überlegen, straffte er sich nochmal sein Dodi-Fester und schoss zum Wagen und wollte den Wagen hochklettern. Auf dem Wagen waren einige Priester, die Balaram sahen und die auch wussten von seiner ausschweifenden Art. Die sahen da kommen, über und über mit Augentusche und solchen Dingen bedeckt. Da muss man so hochkraxeln. Warte, Bürschchen, das geht aber nicht. Nahm den armen Balaram und schmissen ihn vom Wagen herunter. Du Saukerl, du kommst uns nicht auf den Wagen Gottes, ganz besonders nicht in diesem Zustand. Wir wissen, wir sehen dir an, wo du die letzte Nacht dich herumgetrieben hast. Nimm erst mal eine Dusche und dann für ein paar Jahre hast du Verbot. Balaram ging schweren Schrittes zum Ozean. Er setzte sich in dem heißen Sand nieder, heiß, weil es schon bis die Sonne höher kam, und weinte und weinte. Und er rief aus und sagte, dass die Priester mich vom Wagen geworfen haben, nimm ich ihn nicht übel, denn sie sind Menschen, die nicht von der grenzenlosen Kripa Shakti oder Barmherzigkeitskraft haben. Menschen können bestimmte Dinge nicht verzeihen. Dass du aber, der Herr des Universums, zugelassen hast, dass ich, dein gefallener Diener, der noch sehr verstrickt ist im materiellen Dasein, dass ich vom Wagen geschmissen wurde, das sehe ich als ein Bruch deines Versprechens an. Du hast versprochen, dass du auch für die Gefallensten da bist, sind, wenn sie sich dir zuwenden. Und ich bin an diesem Morgen nur gekommen, um dir zu dienen. Das war mein Wunsch, nichts weiteres. Balarams Hingabe wurde so intensiv, dass er sagte, ich bin so angehaftet an meinen Dienst zu dir, O Krishna, dass ich heute dieses Festival feiern werde, und zwar mit dir. Du wirst in meinem Festival da sein. Und dann baute er mit dem Sand, vermischt mit ein bisschen Ozeanwasser und wahrscheinlich auch seinen Ozeantränen, drei Wagen. Auf dem ersten brachte er mit seinen Priesterkundgebungen und seinen Mantren Lord Balaram, auf den zweiten Lady Subhadra und auf dem dritten den Herrn des Universums, Lord Jagannath. Und dann setzte er sich hin, schloss seine Augen und meditierte über seinen Dienst zum Herrn des Universums. Nun, während das Festival gefeiert, in dem eigentlichen Festival wurden die Elefanten gebracht, denn die Wagen fuhren nicht an. Die Menschenmassen hatten nicht die Wagen ziehen können, also wurden die Elefanten gebracht. Aber die Wagen bewegten sich nicht. Das Festival der drei Wagen konnte nicht beginnen, weil die Wagen feststaken. Den ganzen Tag wurde gezerrt und gezogen und nichts ausgerichtet. In der Nacht dann erschien Lord Jagannath dem König von Puri und sagte, die Wagen bewegen sich nicht, weil ich schon woanders fahre. Ich bin auf dem Wagenfestival von Balaram da am Strand. Der hat so viel Hingabe und so viel Liebe. Ihr, die ihr das jetzt so einfach so rituell abzieht, dieses Festival, wie jedes Jahr mit ordentlich viel Aufregung und Organisationsstress, bei euch fühle ich mich nicht so wohl. Also macht doch Folgendes, damit das Festival gehen kann. Geht zum Fluss, zum Ozean, bringt mir den Balaram, er soll seinen Dienst auf dem Hauptwagen verrichten. Und vielleicht könnt ihr ihn bitten, dass ich ihm vorschlage, noch eine Dusche zu nehmen und einen frischen Dhoti anzuziehen. So ging also, Balaram war inzwischen noch immer in seiner Meditation und plötzlich hörte er Schalmeiengeräusch und sah eine Delegation, die angeführt wurde vom Gajapati Maharaj, dem König selber, und einigen Brahmanas. Die Brahmanas kamen zu ihnen und sagten, wo ist Balaram hier? Balaram wachte aus seiner Meditation raus und wusste nicht, ob er sich melden sollte bei so einer hochwürdigen Prozession. Vielleicht würde es noch mehr Zorn sich über ihn ergießen. Aber schließlich sagte er, ich bin Balaram. Der König sagte, Balaram, komm mit uns zu unserem Festival. Der Herr des Universums will, dass du deine Dienste persönlich versiehst und vielleicht kannst du ja noch eine kleine Dusche nehmen. Balaram war in Ekstase. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Nahm auch eine Dusche im Ozean und verrichtete seine Dienste. Meine lieben Devotees, liebe Freunde und auch liebe Skeptiker, es geht in dieser Geschichte nicht darum, dass alle Mönche anfangen, das Niederdorfviertel zu besuchen. Und am besten für spirituelles Leben ist es ganz gut, wenn man seine Sinne ein bisschen kontrolliert und so weiter. Das ist hoffentlich klar. Es geht in dieser Geschichte um etwas anderes. Es geht um Kraft, die nicht vom Menschen ausgeht und versucht, Gott zu erreichen, sondern es geht um eine Umkehrung von Kraft, einem Kraftstrom der Barmherzigkeit, der von Gott ausgeht und den Menschen erreicht. Und hier ist die einzigartige Chance des Bhakti-Yoga-Weges, das ist unser Weg. Dieser Bhakti-Yoga-Weg oder Vaishnava-Weg baut in erster Linie auf den Kraftstrom, der von oben kommt, auf. Natürlich ist Bemühung auch wichtig, denn mit Bemühung drückt man schließlich seinen inneren Geisteszustand aus. Zum Beispiel, wenn einer sich in einer Beziehung niemals bemüht und immer so, ja, und so, dann weiß man, dass er nicht wirklich an der Beziehung interessiert ist. Aber wenn jemand sich bemüht und hast du schon einen Blumenstrauß heute bekommen und darf ich für dich kochen, dann weiß man, dass da Liebe im Herzen ist. Also Bemühung ist nicht völlig unwichtig auf dem spirituellen Weg. Aber viel wichtiger und vor allen Dingen viel kraftvoller als die eigene Bemühung jemals werden kann, ist der Gnadenstrom Krishnas. Und dieses Festival eben, von dem ich sprach, ist ein solches Festival. Krishna ist in einer unglaublichen Liebesstimmung, denn er geht ins Königreich Vrindavan zurück und er will seine Liebe teilen mit all seinen Geschöpfen, die zum Festival kommen. In Indien sind bei diesen Festivals nicht nur Menschen der Hindu-Tradition da. Da sind auch Muslims da. Christen verehren ihren Herrn des Universums. Alle kommen, weil sie einfach von der praktischen Erfahrung her wissen, dass die Teilnahme an so einem Festival, ganz gleich mit welchem Hintergrund, geistig oder auch dem Hintergrund der eigenen Bemühung oder der eigenen Qualifikation man hat, ganz gleich, was der Hintergrund ist, da fließt die Mercy, wie wir im Tempel immer sagen, oder da fließt der Kraftstrom von Krishnas Gnade. Deswegen möchte ich euch alle ganz herzlich einladen, ich soll hier eine Ankündigung machen, zum Festival des spirituellen Kraftstroms zu kommen, zum Festival der Kripa Shakti zu kommen, Samstag um 14.30 Uhr am Otto-Kay, Utu-Kay, I'm very sorry, ich komme aus Norddeutschland, da kennt man nur solche Worte. Dass ihr bitte kommt und auch Freunde mitbringt, Familienangehörigen und selbst die Leute, mit denen ihr Stress hattet in der letzten Zeit. Ihr werdet unter Umständen ein Wunder erleben können. Ein Wunder, was alle Anwesenden erhebt. Das kann man nicht in Worte ausdrücken. Ferner möchte ich euch sagen, bitte kommt mit offenen Herzen, aber nicht mit leeren Händen. Das Herz sollte offen sein und somit frei sein für diesen Kraftstrom. Wenn man mit den 1000 Gedanken ist und 1000 einfach sich nicht darauf einlässt und einfach so mit einem miefigen Geist dabei ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so powerful. Es wird trotzdem was geschehen. Macht die Gedanken ein bisschen frei, sodass ihr diese spirituelle Energie erfahren könnt. Aber kommt nicht mit leeren Händen. Bringt eine Frucht mit. Es ist egal für Krishna, dem gehört bereits alles, wie viel ihr mitbringt. Wenn ihr so arm seid, dass ihr keine Frucht habt, kein Problem. Erdbeeren sind übrigens überall zu finden heutzutage. Bringt eine Blume mit. Irgendetwas, was ihr dem Herrn des Universums opfert. Das wird dafür sorgen, dass ihr mehr von diesem spirituellen Kraftstrom bekommt, als wenn ihr eben mit leeren Händen kommt. Bringt irgendetwas mit, Blume oder, ach, ihr seid doch kreative junge Leute von heute. Nicht irgendetwas, was da geht. Meine dritte Ankündigung für heute, bevor ich stoppe, ist, am Freitag davor, Freitag, den 18. Juni, haben wir hier im Tempel ein Fest, zu dem wir euch auch einladen möchten. Also das ist gerade der Tag davor. Dieses Fest heißt das Gundicha Marjana Fest. Ich übersetze es jetzt ins Deutsche. Fest der Tempelreinigung. Bevor Krishna auf den Altar des Herzens kommt, muss das Herz gereinigt werden. So in der guten alten Zeit und auch in der modernen Zeit kann man das machen, indem man einfach in den Tempel kommt, mithilft und einfach die Ärmel aufkrempelt, also ganz normal reinigt. Und während man aber reinigt, darüber meditiert, wie man das eigene Herz reinigt. Es ist also, ihr könntet so sagen, wie eine Pilgerreise. Bei einer Pilgerreise bewegt man sich und lässt äußere Kilometer zurück. Also man wandert vielleicht, es gibt verschiedene lange Pilgerreisen, die man so wandert, einem spirituellen Ziel entgegen. Diese Reise ist nur äußerlich eine Wanderschaft. Sie lässt sich mit keiner Holiday-Wanderschaft vergleichen. Eine Pilgerreise ist nur äußerlich ein Wandern. Innerlich findet eine innere Reise statt, die natürlich gestaltet wird von dem Pilger, der selber wandert. Eine Reise, die ihn hinbringt zum spirituellen Ziel und wegbringt von materieller Verstrickung. Am Freitag reinigen wir äußerlich den Tempel, da werden wir bestimmt auch Priel und Ajax oder wie das alles heißt, also Spüli verwenden. Aber es geht darum, um ein inneres Reinigen, worüber man meditieren kann, wo man Dinge weglässt, wie vielleicht ein diplomatisches Verhalten oder Anhaftung an alte Gewohnheiten, Putz, 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 wie Staub oder auch Gewalt, körperlich, also Wut und dann auch innere Gewalt, Neid, ne, diese Dinge. Das kann man alles hinter sich lassen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht euch spirituell überfordert habe, indem ich euch ein Festival präsentiert habe, in einer, sagen wir mal, äußeren Dimension. Das heißt, drei große Wagen werden von uns gezogen, also ein Wagen wird von uns gezogen. Und einer inneren Dimension, Krishna kommt ins Herz. Ich möchte es sehr einfach für euch machen. Es gibt, genau wie es den Frühling gibt, der zu einer bestimmten Zeit ein Wunder verbringt, indem er Knospen zum Knospen bringt, also zum Blühen bringt, wollte ich sagen. So gibt es auch bestimmte Dinge wie Festivals, in denen unser spirituelles Leben zum Knospen und zum Blühen kommt. Das Frühlingswunder ist möglich durch die Frühlingsenergie des Herrn und das Erblühen in unserem spirituellen Leben ist möglich durch die Kripa Shakti, das heißt den Kraftstrom des Mitgefühles von Krishna, eines von seinen sehr, sehr wichtigen Eigenschaften. Ich möchte euch einfach bitten, in diesen Strom hineinzutreten. Ihr werdet sehen, die spirituelle Energie wird da. sein. Ich möchte jetzt abschließen mit einer kurzen Bemerkung von meinem spirituellen Meister Srila Prabhupada. Srila Prabhupada hatte dieses Wagenfestival als ein Kindheitstraum von sich in den Westen gebracht und große Festivals veranstaltet in praktisch allen europäischen und auch amerikanischen Großstädten. Srila Prabhupada war sehr hinter diesem Festival, weil er darin seine ganze Mission sah, nämlich die Mercy Krishnas, die Barmherzigkeit oder die Kripa Shakti zugänglich zu machen. In New York gab es Festivals, also das müsst ihr mal erleben. Letztes Jahr war ich selber an dem Festival da. Da haben die drei Riesenwagen, da geht es über den Second Avenue, oder wie, nicht Second, wie heißt das? Broadway? Gibt's so? Broadway, also die Main Street von New York. Fifth Avenue, danke. Fifth Avenue entlang. Ich vergesse das immer, diese Dinge. Aber das ist wirklich die Hauptstraße. Also da trifft ihr an einem Tag Bill Clinton, Bush oder wie Mick Jagger und euren Schweizer Regierungspräsidenten auf Abwägen. Ich sage das jetzt humorvoll, also ich meine nichts anderes als Humor damit. Und da haben wir dieses Festival gehabt, da waren 3000 Hare Krishna Devotees dabei und dann haben sich die ganzen New Yorker natürlich angeschlossen, weil das ist ein Festival, da muss man mitmachen. Die Straßen sind gesperrt und dann zieht dieser große Umzug zum Washington Square Park, einem schönen Park, und da gibt es dann noch viele Bühnen und also viel so spirituelles Entertainment eigentlich für die Leute, nicht? Musik und alles Mögliche. Prabhupada war sehr daran gelegen, das zu machen. Nur einmal hatte er nach so einem sehr erfolgreichen Festival, wo also eine ganze Stadt mitfeierte, gefragt, man mag sagen, was macht man denn so viel Aufregung um so ein Festival? Es ist doch an und für sich eine ganz normale Angelegenheit. Da wird ein Wagen genommen, ein Umzugswagen. Da wird eine Form von Krishna raufgebracht. Warum so viel Aufhebens darum machen? Und dann ging er noch eine Spur weiter. In diesem Festival besteht die Hauptsache aus Holz. Ein Holzwagen und ein Deti aus Holz. Es ist eine durchweg hölzerne Angelegenheit, sagte er. Und dann sagt er, nein, Menschen, die es so sehen, verstehen nicht. Das Festival und die Wagen sind ein Leiter, Leiter im Sinne eines elektrischen Leiters, sind ein Leiter der spirituellen Kraft. Es ist keine hölzerne Angelegenheit. Bitte geht kurz intellektuell in dieses Beispiel hinein. Wenn ihr einen Draht habt, ist der bis zu dem Zeitpunkt ein gewöhnlicher Draht, wo er in Verbindung mit der elektrischen Energie ist. Wenn dieser Draht dann, ein Silberdraht zum Beispiel, mit der elektrischen Energie in Kontakt gebracht wird oder in Verbindung gebracht wird, hört dieses Silber auf, normales Silber zu sein, sondern leitet eine elektrische Kraft von vielen Watts zu dem Menschen, der da anfasst. So ist auch diese Materie in dem Augenblick nicht mehr als Materie tätig, wo es in Verbindung mit Krishna gebracht ist. Und dieses Festival ist als total Krishna-mäßig. Deswegen möchte ich euch ganz herzlich bitten, ein Experiment zu machen. Kommt bitte, es ist, bringt was mit, nicht mit leeren Händen, aber offenen Herzen. Gut. Wir haben auch einen besonderen Gast. Erstmal Krishna auf dem Altar, auf dem Festwagen. Und dann kommt ein sehr lieber und sehr, sehr fortgeschrittener Devotee extra vorbei. Es ist His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj, der uns alle schon unglaublich fasziniert hatte, als er das letzte Mal da war, der aus der nordöstlichen Gebirgsgegend von Indien kommt, also eine wirkliche, einzigartige Persönlichkeit, und dann hoffentlich, also wir werden ihn bestimmt dazu bewegen, seine wunderbaren Lieder singen wird. Also das ist eine spirituelle Hochspannung, die dann entsteht. Ja. Gut, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für euer geduldiges Zuhören. Hoffentlich war es nicht schrecklich langweilig für euch. Und bitte guckt euch euren Terminkalender nochmal an. Ich würde mich so freuen, wenn ich euch alle sehen könnte.